Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Podzubi, deinem Ausbildungspodcast mit Sina und Sonja. Ja, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und es ist jetzt kurz vor Silvester. Und ja, wie viele von euch, zum Jahresende reflektieren Sina und ich uns immer ein bisschen. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Und wir versuchen immer auch etwas Positives aus den schlechten Dingen vor allem mitzunehmen. Ganz nach dem Motto, ohne Regen auch kein Regenbogen. Daher haben wir heute ein ganz spezielles Thema, nämlich Probleme in der Ausbildung. Unter anderem wollen wir heute darüber sprechen, über Konflikte, über Mobbing, Kommunikation und Selbstreflexion.
Ja, genau. Hallo auch von mir. Und wir haben dafür auch tatkräftige Unterstützung. Und zwar haben wir einen Experten bei uns. Bei uns ist heute der Moritz Horvath. Er ist Diplompsychologe und ist seit 2005 selbstständiger Trainer und Coach für Ausbilder. Er hat Erfahrung mit schwer erziehbaren Jugendlichen und leitet ein Bildungszentrum mit über 150 Azubis. Außerdem leitet er bei uns bei der IHK noch das Seminar der Azubi-Versteher, so für richtige Generation Z. Genau, und deswegen ist er der perfekte Gast. Schön, dass Sie da sind, Herr Horvath.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Vielleicht zum Anfang, woher kommen Sie denn und erzählen Sie mal ein bisschen was über sich?
Ja, ich komme aus Neustadt an der Weinstraße, bin Grundpfälzer, der mal im Saarland gelebt hat. Allein das werde ich nachher ein bisschen was davon erzählen, wie man dann so über seine Grenzen geht. Ich bin 43 Jahre, arbeite am Krankenhaus in Neustadt und bin Familienvater, habe zwei kleine Kinder, mache Musik in meiner Freizeit. Und liebe es auch, Sport zu machen. Ja, versuchen rundum glückliches Leben zu führen. Und bin auch sehr froh, wenn ich anderen ein bisschen was vom Lebensglück erzählen kann. Und vielleicht kommt ja jemand dann auch zur Regenbogenseite.
Herr Horvath, hätten Sie denn gedacht, damals nach Ihrem Schulabschluss, dass Sie jemals Trainer und Coach werden?
Ganz ehrlich war das ziemlich früh festgelegt. Ich bin Kind zweier Psychologen, beide Psychotherapeuten. Da wusste ich, wird was mit Psychologie. Es gab ganz kurz mal die Überlegung, dass ich Musiker werde. Das habe ich aber dann verworfen. Das mache ich jetzt in meiner Freizeit. Aber wusste schon, dass es nicht in die therapeutische Richtung geht. Und da bleibt dann sehr oft der Unternehmenspsychologe. Was ich nicht wusste, ist, dass ich mein ganzes Leben immer gerne mit Jugendlichen zusammenarbeiten werde. Das hat sich wirklich erst ergeben, dass diese Arbeit mir am meisten Spaß macht.
Ja, das verstehe ich, weil wir arbeiten ja auch ganz viel mit Jugendlichen zusammen und ich glaube, wir wollen es auch nicht missen.
Nee, absolut nicht. Also ich finde die Arbeit auch richtig cool, aber ich finde es auch beeindruckend. 150 Auszubildende haben sie, die sie betreuen. Da ist bestimmt auch so die eine oder andere spannende Geschichte dabei.
Highlife, jeden Tag. Das ist absoluter Bahnhof teilweise und es ist richtig, manchmal geht es in den Klassen hoch her. So viele Persönlichkeiten. Das Dumme ist einfach nur, dass ich manchmal auch Verwaltungstätigkeiten habe. Ich kann die gar nicht alle kennenlernen. Aber das Interesse, sie kennenzulernen, das ist schon da. Weil dieses Alter, also gerade so 16, 17 bis 20, die da oft in der Ausbildung sind, da passiert noch eine ganze Menge. Also eine Menge an Reifung da, was man später vielleicht nicht mehr so hat. So mit 40, 50, da bewegt sich die Reifung ein bisschen langsamer, sagen wir es mal so. Das zu beobachten ist halt unheimlich abwechslungsreich.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, wir wollen uns ja auch ein bisschen mit negativen Dingen beschäftigen, so wie Mobbing. Das ist unser erstes Thema. Aber es ist auch ganz klar, und das haben wir auch von Anfang an auch Ihnen gesagt, es gibt in allem etwas Positives und das wollen wir auch irgendwie rüberbringen. Und deswegen wollen wir jetzt nicht zu negativ über die Dinge reden, sondern ja auch schauen, was kann man denn aus den Erfahrungen gewinnen.
Genau, und wir haben uns jetzt, um ins Thema Mobbing einzusteigen, mal eine Definition rausgesucht, um den Begriff überhaupt zu definieren, um zu sagen, was ist denn Mobbing überhaupt? Mobbing oder Mobben als soziologischer Begriff beschreibt psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist. Würden Sie das so bestätigen?
Ja, das würde ich so bestätigen. Also ganz wichtig ist, dass es anhaltend ist. Also nicht nur einmal, was einem einen Tag passiert ist, sondern das geht über eine Zeit hinweg. Und dann dieses Gefühl, dass es halt oft mehrere sind, eine bis mehrere, die es auf einen abgesehen haben und das auf eine längere Zeit. Das ist das, was ich als Mobbinggefühl bezeichnen würde. Und ich bin auch sicher, dass die Hörer das alle irgendwo schon mal gekannt haben, dieses Gefühl.
Also die meisten kennen es, denke ich, aus der Schule. Aber ist es auch im Arbeitsleben noch groß verbreitet?
Ich würde sagen, ja, die machen das halt ein bisschen geschickter. In der Schule ist es sehr direkt, es ist offen und manchmal auch ein bisschen, ich sage es jetzt einfach mal, ein bisschen plump und dumm. Also letztendlich WhatsApp zu schreiben und jemand da fertig zu machen, finde ich eine der dümmsten Sachen, weil das alles lesbar und kann nachverfolgt werden. Teilweise machen es die Erwachsenen ein bisschen subtiler. Also die machen das anders, aber gelästert und geratscht wird, wo es Menschen gibt, das ist überall so.
Ja, ich finde, Mobbing ist ja auch so ein bisschen ein Trendbegriff im Moment. Denken Sie, dass auch viele junge Leute, gerade die jetzt auch in der Ausbildung sind, manchmal überempfindlich sind? Gerade was mir halt aufgefallen ist bei dieser Definition mit dem Regelmäßigen, dass vielleicht man nicht unterscheiden kann, wenn man so jung ist und man denkt, einem wird Unrecht angetan, dass man unterscheiden kann, ist das jetzt Mobbing oder ist es kein Mobbing?
Ja, das ist in der Tat etwas, was man lernen muss in seiner Jugend, dass auch Kritik von Mobbing zu unterscheiden ist. Mobbing geht ja auf die Persönlichkeit und Kritik geht aufs Verhalten. Also letztendlich habe ich auch schon Auszubildende gehabt, die haben mich gesagt, sie könnten pünktlicher sein. Und die Person hat nichts mehr gesagt, ist rausgegangen und ich bin sicher, sie hat anderen gesagt, der Horvath hat mich fertig gemacht. Der hat mich gemobbt. Wo man dann einfach auch sagen muss, oh, das müssen wir schon unterscheiden. Was ist jetzt eine Verhaltenskritik, die immer erlaubt ist? Also bin ich auch als Psychologe. Ein Verhalten darf man auch im Arbeitskontext immer erlauben, sonst würden ja Auszubildende nicht besser werden. Man muss das kritisieren dürfen. Aber man muss sich zurückhalten, die Persönlichkeit anzugreifen. Das ist einfach ein Idiot, der hat es nicht drauf, der ist verrückt, der ist irre. Solche Aussagen, die bringen niemand was und die verbessern auch kein Verhalten, sondern die Person als Ganzes wird abgewertet. Und das ist etwas, da würde ich jederzeit sagen, da gilt Paragraph 1 Grundgesetz, Würde des Menschen ist unantastbar und man darf seine Persönlichkeit frei entfalten. Das steht da drin.
Es gibt aber auch das andere Extrem. Also ich kenne es auch von mir. Ich hatte eine Situation in meinem Leben, wo ich wirklich mal richtig zum Opfer wurde. Und ich war nie so in der Opferrolle. Und deswegen habe ich das vielleicht auch zu spät erkannt. Weil für mich, ich glaube, ich habe das ein halbes Jahr nicht erkannt, weil ich immer gedacht habe, die Person will mir nur was Gutes.
Ja.
Und ich wollte das Gute in ihr sehen. Habe gedacht, vielleicht will sie mir einfach nur helfen. Bis ich dann an einen Punkt gekommen bin, dass ich dann in Thailand am Strand lag und in meinem Urlaub nur daran gedacht habe, was mir jetzt wieder vorgeworfen werden könnte.
Ja, also wir glauben erstmal an das Gute. Also die meisten Menschen glauben ans Gute. Und ich meine, ich habe jetzt 2 Kinder, die sind jetzt 3 und 7. Und es tut mir jetzt schon weh, dass diese heile Welt, in der sie momentan noch leben, diese ganzen Kinderbücher, da geht es ja immer drum, dass andere nett zu einem sind, dass immer alles Happy End-mäßig ausgeht. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen Angst, dass die Welt kennenlernen, weil die ist nicht immer so. Man wird enttäuscht werden. Es gibt Leute, die haben eigene Interessen. Es gibt auch sowas wie Neid. Es werden auch Leute gemobbt, die irgendwas sehr, sehr gut sind, weil andere Personen das denen neiden oder Freundschaften, die man schließt. Und dann gibt es halt auch noch die Sachen, wo man anders ist als andere. Ich bin der Meinung, dass das in den letzten Jahren oft aber auch als Besonderheit gesehen wird und nicht mehr so als, du gehörst nicht zu uns, du bist ganz anders. Also manche sehen das schon als Individualität. Der Individualismus, also dieses, ich bin was Besonderes, hat meiner Meinung nach in den letzten Jahren etwas zugenommen. Wenn die Auszubildenden heute rumlaufen würden, ich würde behaupten, damals, als ich in der Schule war, in den 80ern, 90ern, wären die gnadenlos gemobbt worden. Aufgrund Kleidungsstils oder anderen Dingen. So war das damals.
Also die Akzeptanz wächst für andere Lebensstile, für mehr Individualität.
Genau. Und wir haben das ja auch in den Medien immer mehr drin. Also dieses Thema, sei tolerant, respektiere andere, kommt bei uns jetzt auch immer mehr an. Es gibt dann aber auch diejenigen, die sich davon abgrenzen und sagen, nee, bei uns ist es nicht so. Also wir hätten es am liebsten gern, dass alle so sind wie wir. Und da ist dann natürlich dann Mobbing verbreiteter.
Gibt es denn einen Opfertyp? Also viele fragen sich bestimmt, warum werde ausgerechnet ich gemobbt? Stimmt irgendwas nicht mit mir? Bin ich vielleicht selbst daran schuld?
Es gibt gewisse Typen, die zu Opfer neigen. Also es gibt zum Beispiel Personen, die sich auch sehr schnell als Opfer sehen. Mobbing hat was mit Schuld zu tun letztendlich. Ich bin das Opfer, jemand mobbt mich. Und wenn ich einen Spruch bringe bei jemand, der kein Opfertyp ist, dann steckt er den ein und guckt, dass er mir morgen einen zurückgibt. Also eine Schlagfertigkeit quasi übt. Jemand anders redet dann 5 Tage nicht mit mir und überlegt, was er denn jetzt getan haben würde, dass ich so böse mit ihm umgehe. Also man nimmt sich eine Opferrolle auch an. Und das machen manche mit Absicht. Es gibt aber auch welche, die können wirklich nichts dafür und die geraten an so eine Situation. Das muss man trennen.
Was würden Sie denn den jungen Leuten raten, die in eine Opferrolle kommen? Was können die tun, um da wieder rauszukommen?
Ich würde erstmal sagen, es hängt auch von der Schwere des Mobbings ab. Nehmen wir mal an, es gibt ein paar Sprüche über mich oder man ist leicht übergewichtig, man ist zu klein oder anderes Ding und jemand macht sich immer wieder über diese Verhaltenseigenschaften lustig. Dann würde ich sagen, wenn es geht, ein bisschen Schlagfertigkeit üben, also mit jemand, mit einem guten Freund zum Beispiel trainieren, was bringe ich denn als Spruch zurück, wenn jemand sowas sagt? Diese Möglichkeit gibt's. Man könnte aber auch Vertrauenspersonen mit einbeziehen. Das können Lehrer sein oder Eltern. Für mich ist ganz wichtig, dass die nicht die Täter bestrafen. Weil wenn die bestraft werden, dann ist es so, dann geht's noch mehr los. Ja, also wenn jemand für den, der gemobbt wurde, eintritt, dann wird die Person gleich als Petze gesehen, dann geht's noch weiter. Also letztendlich wäre dann eher so die Frage, wie kriegen wir es denn jetzt wieder gemanagt? Wie kriegen wir uns jetzt wieder als Team zusammen? Und das sind halt dann Personen, die das Ganze formen. Man kann super Teams formen und habe auch schon Jugendfreizeiten betreut. Da gab es Ansätze vom Mobbing und das haben wir dann wieder geregelt, indem man ganz wertschätzend auch zu den Leuten, jetzt nimmt ihn halt mal mit und jetzt lass doch mal den einen oder anderen Spruch, der ist doch super und ist ja nicht super. Und dann werden die auch wieder eingefangen.
Was mir damals auch extrem geholfen hat, also habe mich nie so richtig als Opfer gesehen. Klar, ich wurde gemobbt, aber ich hatte auch nie irgendwie einen Hass oder so auf den Täter, sondern bei mir war das eher so, was ist mit dieser Person passiert, dass sie das tun muss? Also mir tut sie eher leid und das hat mir eigentlich eher geholfen, weil ich wusste, ich bin irgendwie stärker.
Ja, das kann durchaus sein. Das ist auch einer der Gründe. Ich meine, warum sollte man ohne Grund irgendjemand angreifen? Da muss es irgendwas geben. Und das kann mit dem Selbstbewusstsein zu tun haben. Es kann damit zu tun haben, wie man erzogen wurde. Das wird ja auch teilweise vorgelebt, dass man sagt, ja, im Rudel sind wir stärker und wir suchen uns dann ein Opfer. Das ist kein Zeichen von Größe. Also die Größten, die ich bewundere heute noch in der Schule, das waren diejenigen, die sich für die Schwachen eingesetzt haben, die dann auch denen geholfen haben und die dann versucht haben, auch ein Bindeglied zu sein zu den, was weiß ich, Coolen der Klasse.
Das heißt, der Täter ist nicht zwangsläufig ein schlechter Mensch oder ein böser Mensch, sondern hat wahrscheinlich einfach selbst auch viele Probleme und weiß selbst nicht, wie er damit umgeht. Und das ist so eine Art Ventil, wo er es dann freilässt.
Genau. Nur würde der Täter das, wenn man das so sagt, wahrscheinlich nicht akzeptieren wollen. Weil ein Täter will kein Opfer sein. Also wenn man dann dem Täter sagt, du hast ja selber nur Probleme und du bist ja selber nur ein Opfer, würde der Täter sagen, du lass mich in Ruhe. Mhm. Der Täter, der tut es anders kompensieren. Als Blitzableiter lässt er seinen Schmerz und auch vielleicht seine Wut an anderen aus. Das bedeutet, also ein Blitz kommt immer von oben nach unten. Nehmen wir an, ich bin schlecht in der Schule, der Lehrer, der gibt mir eine 4. Ja, und dann gehe ich raus und dann hat jemand anders die 1, dann wird er natürlich auf dem Pausenhof als Streber beschimpft und dann werde ich versuchen, meine Wut an der Person auszulassen, ja, weil ich stärker bin. Und das sind dann solche von oben nach unten Strategien, die es da gibt.
Was kann ich denn dagegen tun, wenn ich gemobbt werde? Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe und auch mit ihnen über alles rede. Aber in diesem Punkt habe ich so lange gebraucht, denen das zu sagen, weil ich mich so geschämt hatte. Im Nachhinein war es natürlich total dumm. Ich hätte es sofort sagen müssen. Würden Sie auch raten, dass die Leute sich dann auch den Eltern oder jemandem anvertrauen? Und wenn ja, wie? Und wie können die der Person dann helfen?
Es ist in diesen Jahren nicht unbedingt so, dass die Eltern die Hauptbezugspersonen sind. Also wir reden hier von Pubertät und Nachpubertät oft. Und dann ist es so, dass es eine Person sein muss, der ich vertraue. Und vielleicht auch eine vermittelnde, neutrale Person, die auch es schafft, einen Kontakt zu den sogenannten Tätern hinzubekommen. Was Eltern oft machen, ist dann an die Schule zu rennen, die Lehrer zu sagen, mein Kind wird gemobbt, wer ist schuld? Da werden die Schuldigen gesucht, die werden an den Pranger gestellt, ja, die werden sich am nächsten Tag wieder rächen. Ja, das ist nicht der Weg, den man gehen soll, sondern es sollte jemand sein, der die mit zusammen einbaut und sagt, ich mache jetzt mal wieder Teambuilding mit denen. Und die werden als Team geformt, ob sie wollen oder nicht. Und um Toleranz kann man jederzeit werben. Ja, ich glaube, es ist sogar eine bessere Strategie, sogar die Täter zu wertschätzen, dass sie vielleicht coole Sprüche bringen etc. Aber dass es vielleicht auf der anderen Seite, muss ja nicht immer nur gegen den einen gehen oder gegen andere, können die auch mal mitmachen lassen oder wird auch irgendwann langweilig, immer auf dieselbe Person zu gehen.
Wenn man jetzt in der Ausbildung ist, gibt es dann vielleicht auch einen Punkt, wo man echt sagt, okay, das macht absolut keinen Sinn mehr, man hat jetzt vieles versucht, es ist dann vielleicht am sinnvollsten, die Ausbildung abzubrechen und zu einem anderen Betrieb zu wechseln.
In der letzten Konsequenz ja. Ich würde aber alles ausprobieren. Das geht natürlich sehr stark auch an die Ausbilder. Und dann gibt es auch Leute in den Personalabteilungen, an die man sich wenden kann. Und da gibt es auch gute Leute, die dann nicht einfach nur mit Strafe kommen. Wenn aber da niemand dahinter ist und in ganz schlimmen Fällen machen die sogar mit, habe ich auch schon erlebt, dann würde ich einen Betrieb wechseln. Das ist klar. In ganz schweren Fällen sind wir in einem Straftatbestand. Also wirklich jemand, die Würde des Menschen ist unantastbar, wenn jemand anfängt, mir irgendwelche Reißzwecken irgendwo dran hinzulegen oder mich im Netz, im Cybermobbing zu beschimpfen, dann sind das auch Sachen, die sind nicht mehr lustig und die muss man dann eigentlich, muss man dann auch melden. Und das wird dann polizeilich. Ja. Bis dahin ist aber eine ganze lange Konflikteskalation erfolgt. Also selten machen es die Leute gleich am Anfang. Das ist schon so, dass es dann eine ganz lange Strecke ist, bis sie dann zu diesem Schritt greifen.
Ist es auch okay, wenn man sagt, okay, ich wurde jetzt gemobbt, aber ich ziehe trotzdem das Positive daraus? Ich war jetzt mal in der Opferrolle, ich weiß, wie es ist. Ich werde vielleicht auch da ein bisschen mehr sensibilisiert anderen gegenüber, wie ich mich verhalte. Und sowas wird mir so schnell nicht mehr passieren.
Ja, also Leute machen dann das erste Mal die Erfahrung, das, was ich bin und wie ich mich verhalte, wird nicht überall positiv aufgenommen. Und das ist eigentlich auch der erste Schritt, mal zu überlegen, wie verhalte ich mich denn? Ich kenne Auszubildende, die sagen, sie werden gemobbt. Aber wenn man in eine Klasse geht, sind die so auffällig und nerven auch mich dauernd mit ihrem, sie können nicht ruhig sitzen, sie unterbrechen andere. Sie sagen Sätze, wo man sagt, das war überhaupt nicht überlegt. Dass man also diesen Part nutzen kann und sagen, das war vielleicht bei deinen Eltern cool, vielleicht haben die dir auch Applaus gegeben, aber die Welt ist nicht so. Manche mögen das einfach nicht, vielleicht denkst du über dich nach. Ja, und das ist ein ganz schmaler Grat. Man will ja nicht sagen, die haben vollkommen recht, die Täter. Ja, also so wie du drauf bist, ich würde dich auch mobben. Das ist ja nicht der Fall. Überleg doch mal, ob du vielleicht ein bisschen stiller werden kannst. Wenn du dauernd dir die Bühne suchst zum Beispiel, das sind oft Leute, die im Mittelpunkt stehen wollen. Wenn du dir die Bühne suchst, dann kriegst du auch Kritik von allen.
Ein Thema, dem wir uns auch widmen möchten, ist natürlich auch das Thema Kommunikation. Da entstehen ja auch recht viele Konflikte. Da kann ja auch irgendwo Mobbing draus entstehen oder ja, gerade bei Kommunikationsfehlern, dass man das schnell als Mobbing interpretiert. Was gibt's denn da so für typische Kommunikationskonflikte?
Die Kommunikation ist so einfach und gleichzeitig so kompliziert. Also Kommunikation sehe ich immer als ein Sender sendet Nachricht nach Empfänger. Das ist immer so mein Grundmodell der Kommunikation. Und wir sind Sender und wir sind Empfänger und das sind wir dauernd. Und als Sender würde ich sagen, ist einer der Grundfehler, dass ich nicht klar äußere, was ich möchte. Und das machen die meisten Menschen, die ich kenne, machen das so. Unausgesprochene Erwartungen. Ich erwarte von dir, dass du mir was schenkst, aber ich sag dir nichts. Das musst du merken. Das sind wirklich Grundfehler im Senden. Und man kann auch wirklich anderen Leuten sagen, bitte hör auf, das zu sagen. Bitte hör auf, das zu sagen. Ja, ich bin sogar zu Leuten, die über mich gelästert haben, bin ich hin und habe gesagt, ich würde euch gern bitten, mir das so zu sagen, weil ich in dem Moment natürlich auch was machen kann. Wenn ihr über mich redet, dann kann ich nichts machen. Also seid direkt mit mir. Redet nicht über mich, redet mit mir. Und das ist ein Senderfehler. Auch die Leute, die lästern, die lösen damit ja keine Probleme. Die reden nicht mit der Person, um die es gehen sollte. Und das sind Senderfehler. Empfängerfehler, da geht's in die berühmten Ohren. Wird ja fast jeder gequält in der Ausbildung auch mit den vier Ohren von Schulz von Thun. Das ist dann halt so, dass man manchmal Dinge persönlich nimmt, die sachlich gemeint sind. Und da kann man sich durchaus trainieren und kann sich auch ein dickes Fell zulegen. Und ich finde es auch unheimlich wichtig, in der Ausbildung sich ein dickes Fell zuzulegen. Das heißt, ich kriege eine Kritik von einem Kunden oder einem Ausbilder. Ja, mein Gott, dann ändere ich was. Es geht nicht die Welt unter. Das ist die Kunst.
Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo einfach viele auch belastet, gerade wenn sie in die Ausbildung neu einsteigen und dann hat man schwierige Kunden und dann nimmt man das mit nach Hause.
Das ist richtig. Was man immer tun kann, ist, guck dir doch mal deine Mitauszubildenden an und guck dir mal die an, die unbelastet nach Hause gehen. Und dann mach dieselben Verhaltensweisen. Frag die mal, wie machst du das? Du hast gerade einen Anpfiff von deinem Ausbilder bekommen und es macht dir nichts aus. Wie kriegst du das hin? Und da haben die meisten besten Tipps dafür. Es gibt nämlich Leute, die können sehr gut was wegstecken und vergessen. Ganz einfach. Das ist ja nur eine Sache, die im Kopf passiert.
Kommuniziert meine Generation, ich zähle mich jetzt noch zur Generation Z, kommuniziert diese Generation anders als jetzt zum Beispiel die Generation der Ausbilder, die meistens, denke ich mal, Babyboomer sind?
Ja, also die Generation Z, die interpretiere ich als die erste Generation auf diesem Planeten, die mit dem Smartphone groß geworden ist. Und wenn ich bedenke, was das Smartphone mit mir gemacht hat, mit meiner Kommunikation, die hat sich ja grundlegend gewandelt, seit es diese Erfindung gab. Also letztendlich habe ich meine Freunde und lose Bekannte und Leute, die ich überhaupt nicht kenne, aber auf Facebook sind sie angeklickt, immer bei mir. Und das ist schon eine andere Art der Kommunikation, weil ich habe vielleicht 1000 Leute, die ich kenne, aber keinen so richtig. Also dieses Digitale kann auch dazu führen, dass ich gar nicht weiß, bei wem heule ich mich aus, wenn es mir wirklich dreckig geht. Und ich bin aus der Generation, die gerade mal mit den technischen Errungenschaften, Amiga, Commodore, das war alles in den 80ern, da wo das anfing, ich hatte 3 Freunde und diese 3 Freunde hatte ich sehr, sehr lange und ich wusste, wenn es mir schlecht geht, wo ich hingehe. Und ich hatte keine 1000 Facebook-Freunde. Ich habe sie damals aber auch ehrlich gesagt nicht gebraucht. Und jetzt ist die Frage, wenn ich heute 1000 Facebook-Freunde habe, wenn ich dann poste, mir geht's dreckig, wie viele von denen rufen mich an, kommen vorbei und kümmern sich um mich? Und bei wie vielen ist es so, dass sie mir einfach ein Emo-Icon schicken, oh wie schade, und das war's dann. Und da hat sich schon was verändert in der medialen Kommunikation, meiner Meinung nach.
Denken Sie, das hat auch Einfluss auf die Kommunikation in der Ausbildung zwischen jetzt Azubi und Ausbilder?
Ja, weil das Training, wie löse ich Konflikte, das muss geübt werden. Und ich denke mal, dass die Auszubildenden hoffentlich in der Familie genug Zeit hatten, es zu üben, mit Freunden genug Zeit haben, es zu üben. Aber ich nehme mal so ein typisches Beispiel. Ich gehe zu einem Arzt ins Wartezimmer und da wird Zeit überbrückt. Dann sehe ich halt jetzt 5, 6 Personen, die alle auf dem Handy irgendwelche Sachen machen und lösen. Keiner redet mehr miteinander. Das kann dazu führen, dass ich gar nicht mehr geübt bin. Aber was nicht ist, kann wieder werden. Also letztendlich ist es ja auch eine Chance, Konflikte zu lösen. Zu Konflikten muss ich noch eins sagen. Ich finde, dass Konflikte persönlich gelöst werden müssen. Also dieses typische Schlussmachen per WhatsApp, finde ich, ist nicht in Ordnung. Und ich habe so viele Missverständnisse schon per WhatsApp gehabt, wo ich irgendwas geschrieben habe, die andere Person schreibt mir nicht mehr zurück und eine Woche später höre ich, die ist beleidigt. Da wurde nicht mehr geredet. Ja, oder es sind Dinge eskaliert, die gar nicht so gemeint waren, weil im Schriftlichen, ich kann weder Mimik sehen, ich kann Ironie nicht erkennen. Ja, und die Emo-Icons, die sind vielleicht nur so ein kleiner Schritt dahin, aber so richtig ersetzen können sie das Ganze nicht. Und gerade diese Feinheit, jemand bringt einen Spruch, lächelt leicht dabei, dann war es gar nicht so gemeint. Das kriegt man ja nur im persönlichen Kontakt raus. Und ich finde, das ist unersetzbar. Ja, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wahrscheinlich haben wir in 50 Jahren KIs, die die komplette Mimik drauf haben und die dann auch alles, wo dann alles gesteuert ist. Da kann ich den Unterschied dann vielleicht auch nicht mehr erkennen.
Ich glaube, teilweise kann man auch noch Glück haben, wenn man... Wenn die Beziehung per WhatsApp beendet wurde, dann weiß man zumindest, dass sie beendet ist, weil es gibt ja diesen neuen Trend des Ghostings, dass man dann einfach gar nicht mehr existiert quasi, nicht mehr erreichbar ist für den anderen. Und ist das auch vielleicht so ein Thema, dass man einfach auch quasi, ja, dass viele Angst haben, überhaupt Konflikte, den direkten Konflikt und die direkte Kommunikation und dass man dann vielleicht auch eher so mal Probleme über E-Mail, über WhatsApp versucht zu klären, weil man einfach Angst hat, wie der andere reagiert?
Ja, die Anonymität gibt mir immer ein Mäntelchen, hinter dem ich mich verstecken kann. Das ist im Internet auf jeden Fall so. Und ich habe immer die Chance, ein Stück zurückzugehen. Das merke ich als Lehrer auch. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich eine Klasse vor mir habe, da gibt es 5, 6 Leute, die freuen sich immer, wenn andere sich melden, weil dann müssen sie sich nicht melden. Wenn man in der Ausbildung ist dann und man ist nur zu zweit, dann muss man ran und dann ist man gefragt. Man muss antworten, man muss Fragen stellen, man muss mit dem Kunden kommunizieren. Und da wird das bei manchen das erste Mal gelernt. Ich sage Ausbildern, erwartet nicht die gute Kinderstube. Das ist nicht mehr so wie früher, dass die das alles schon knigge, die anderen so, wie begrüße ich jemand. Das ist nicht gelernt und das ist auch nicht böse von den Leuten. Das ist manchmal gar nicht drin. Auch die Zeit, die Eltern mit den Kindern verbringen, das kann sein, dass diese Zeit einfach zu wenig ist, um solche Sachen zu lernen.
Und wie überwinde ich die Angst, wenn ich jetzt wirklich Angst vor der Kommunikation habe mit anderen Leuten, gerade wenn es auch schwierige Themen sind, vielleicht mit dem Ausbilder?
Es gibt ja heute alle Möglichkeiten. Ich muss sie nur nutzen. Also das ist das, was mich so ein bisschen enttäuscht. Alle haben allen Zugang zu allem. Ja. Wie läuft Kommunikation? Wie spreche ich mit jemand anders? Klickt auf YouTube und schaut euch Videos an und dann übt ihr das. Es ist aber nicht nur das Video anschauen, es ist wirklich dann rauszugehen. Und so ein Tipp, den ich immer habe, ihr geht raus und fangt mit einer fremden Person einen Smalltalk an. Übt das einfach mal und merkt mal, was ihr für eine Wirkung habt auf andere. Und ich glaube, das ist etwas, was junge Menschen noch lernen müssen. Und ich denke auch, das ist etwas, wo es denen absoluten, ja, so einen Stolz gibt oder ein tolles Gefühl, hey, ich wirke auf andere Leute. Das ist ja das, was es ausmacht. Das ist ja das, warum ich auf diesen Beruf gewählt habe, weil das so schön ist, wenn man bei Leuten etwas erreicht. Deswegen manchmal das Handy weglegen und einfach in Präsenz das machen, wenn Corona es hergibt. Was in der Ausbildung manchmal gibt es, dass man halt das erste Mal konfrontiert wird mit anderen, also manchmal auch exotischen Personen, die man sonst nicht kennengelernt hat. Und das Erste, was einem so durch den Kopf geht, ist, oh, der erinnert mich an jemand, den ich früher schon nicht leiden konnte. Und dann ist die Person in der Schublade. Und dann ist es der Punkt, dass der beste Weg, da rauszukommen, ist, die Person kennenzulernen. Das ist also wirklich mit der Zeit zu verbringen und dann zu merken, die ist gar nicht so wie die Person, die ich mal kannte. Und da kann man auch manchmal nichts dafür. Dann gibt es so gewisse Rollenkonflikte. Nehmen wir mal an, ich bin so ein kreativer Chaot und habe immer tolle Ideen und mache Spaß. Und komme in eine Ausbildungsgruppe rein, da gibt es jemand, der ist kreativer Chaot, macht immer Spaß und der nimmt mir meine Rolle weg. Und das kann dann schon in dem Moment sein, dass ich einfach sauer auf den bin, weil der so ist wie ich. Und da kann die Person gar nichts dafür. Es gibt auch welche, die sind am Anfang sehr schüchtern. Das habe ich so oft gemerkt, dass Leute schüchtern sind am Anfang. Das heißt, nicht viel reden und sich nicht trauen, den Leuten ins Gesicht zu schauen. Und später, nach 3 Jahren, sagen dann die anderen Auszubildenden, am Anfang dachte ich, du bist voll arrogant. Ja, weil das missverstanden wurde. Das Wegschauen wurde als, ich habe kein Interesse, mich mit dir abzugeben, interpretiert. Aber eigentlich heißt es nur, ich bin ein bisschen schüchtern und ich weiß nicht, wie ich auf andere zugehen kann. Ich würde mal raten, dass das wäre vielleicht eine ganz, ganz tolle Übung, gerade in so Einführungswochen, machen auch manche in der Ausbildung, dass man mal so Selbstoutings macht. Also man macht keine Gruppen, was kann ich gut und wo bin ich super, sondern jeder soll mal erzählen über eine peinliche Story, irgendwas, wo man sich total verratzt hat, irgendwas, wo man mal auch Opfer war und solche Sachen. Und wenn das alle gemacht haben, dann wissen wir von allen Geschichten. Und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass solche Mobbing-Geschichten passieren, weil alle sich die Schwächen gezeigt haben. Das finde ich eine ganz tolle Art und Weise. Und ich bin auch immer als Lehrer jemand, der dann erzählt, wisst ihr, jetzt erzähle ich einfach bei mir, was bei mir nicht funktioniert und was schlecht läuft. Und damit ihr auch euch mal traut, das zu machen.
Ich finde, das ist auch eine gute Sache, weil dann weiß man auch besser, den anderen einzuschätzen und weiß, warum handelt er so, warum ist er überhaupt so. Weil da stelle ich mir immer die Frage, wenn ich mit Menschen kommuniziere und auf jemanden treffe, den ich dann nicht so leiden kann und mich dann frage, ja, warum ist der eigentlich so komisch?
Ja, was mich wirklich an Facebook, Instagram und Co. stört, ist, dass ich dort meistens die besten Seiten von mir zeige. Mein bester Urlaub, ich hier, dort. Und wenn ich einen Urlaub habe und wäre ehrlich, dann würde ich nicht nur mich am Strand filmen im Sonnenuntergang, sondern auch das verdreckte Klo, das schlechte Essen und die ganzen anderen Dinge. Aber die poste ich nicht, ich poste nur die besten Seiten. Und das ist ja auch sehr, sehr unehrlich, muss man mal sagen. Und wenn wir alle Masken tragen, wenn wir uns alle schminken, hochtopieren, aussehen wie, was weiß ich, Supermodels, dann wird man uns nicht kennenlernen, man wird eine Figur kennenlernen. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass in Zukunft die Leute denken, ja, mein Avatar ist einfach besser als ich. Ich fände es ganz wichtig, dass man einfach sagt, das bin ich. Ich habe übrigens auch Schwächen. Wenn mich dann jemand mag, also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, das sind dann Beziehungen, die halten ewig. Ob es eine Paarbeziehung ist, ob es ein Team ist, was auf der Arbeit existiert oder was anderes. Wenn mich jemand so akzeptiert, wie ich bin, obwohl ich so bin, wie ich bin, und sind wir immer ehrlich, wir haben ja alle Fehler, dann fühle ich mich dort sicher. Und ich glaube, das ist das beste Gefühl, was man haben kann. Nicht, dass man sich verstellen muss, jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, dass man gemocht wird. Und es gibt Kreise in Klassen oder auch in der Ausbildung, da würde ich einfach sagen, wenn man da dazugehören will, muss man sich komplett verstellen. Ich würde ab morgen damit aufhören, das ist zu anstrengend.
Ja, und es macht einen vielleicht auch kaputt. Ich finde aber, es gibt immer noch ganz viele junge Leute, die sich die Schwächen nicht eingestehen können, weil sie dann selbst schwach sind. Dass man einfach da ein Verständnis oder ein Gefühl dafür bekommt, nur wenn man Schwächen hat, heißt es nicht, dass man nicht stark ist. Das heißt eigentlich eher das Gegenteil. Wenn man weiß, wo seine Schwächen sind, dann ist man stark.
Das ist richtig und es ist auch eine Frage der Moderation. Also manchmal sollte jemand dabei sein, der das auch wertschätzt und würdigt, dass man auch mal weinen kann, dass eine gute Sache ist. Übrigens bin ich immer noch der Meinung, dass es da Geschlechterunterschiede gibt. Ich kann ja Sie fragen, ob Sie das anders sehen als ich. Ich persönlich sehe das immer noch, gerade diese Weingeschichte oder die Ängstlichkeitsgeschichte bei Jungs sehr schwierig. Ne? Also das ist dort die Schwäche. Und wenn die das schaffen, zu sagen, hey, es ist in Ordnung und ich rede nicht darüber, dass der Verein abgestiegen ist. Ich rede wirklich darüber, dass man mal weint, weil man traurig ist. Und andere Jungs einen trösten, da geht mir das Herz auf, weil ich merke, die haben ihre Show überwunden. Bei Frauen ist es ein bisschen anders gelagert. Bei Frauen bin ich immer sehr, da wache ich auf, wenn sie sich mal ein bisschen bekriegen und frotzeln und Sprüche schieben. Das kenne ich von Frauen nämlich normalerweise eher nicht. Es ist eher so, dass man sich hintenrum über die anderen lustig macht. Aber man geht nicht hin und sagt, hey, das ist meine beste Freundin, was ist mit dir, du? Ja, und dann kommen Verschimpfworte und man kriegt aber auch eine wieder eingefangen. Das ist das, wo ich sage, das können Jungs sehr gut. Die trainieren das seit der Schulzeit, sich zu battlen. Und ich würde jeder Frau raten auch so, fangt an, euch zu battlen, fangt an, auch ein bisschen zu schießen, weil dann habt ihr nicht diese Lästerschwestern, die sich dauernd über andere lustig machen. Und den Jungs bitte überwindet eure Angst, ein schwacher Mann zu gelten. Das ist ja oft auch von den Eltern getriggert. Noch ein Zusatz. Unter Alkohol wird das Ganze schon mal wieder eine ganz andere Sache. Wenn ich Jungs Alkohol gebe, dann fangen die an, das muss man mal beobachten, sich zu umarmen, sich zu knutschen, sich toll zu finden, weil das Großhirn nicht mehr aktiv ist. Es ist weggesoffen in dem Moment. Und dann ist es einfach schön, Mann unter Männern zu sein. Und bei Mädels natürlich, wenn die Alkohol trinken, habe ich manchmal ein bisschen Angst, weil dann auch so die aggressive Seite mal rauskommt und man ja auch mal ehrlich mit anderen umgeht. Ja, das muss man dann halt wollen.
Ja, aber ich finde, Sina, wir sind ganz gut dabei mit dem Betteln.
Ja, gestern war ein Betteltag, aber...
Wir kriegen uns auch recht gut wieder ein. Also da bin ich ein bisschen stolz auf uns.
Ja, aber ein Ziel orientiert.
Ja, absolut.
Ich würde mich auch freuen, wenn das irgendwann, wenn ich das nicht mehr sagen muss. Also wenn ich so 40, 50-jährige Frauen, die würden mir jederzeit recht geben, ja, Frauen streiten anders als Männer. Wenn jetzt die jungen Damen und jungen Männer sagen, bei uns ist es anders, dann haben wir wirklich die Gleichberechtigung, geht dann auf einen besseren Weg. Mhm. Weil das sind ja noch alte, tradierte Rollen. Und irgendwann sind die auch Geschichte.
Hoffentlich bald.
Ja, hoffentlich. Ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen im Thema Selbstreflexion, dass man einfach auch sich so ein bisschen die Schwächen eingesteht. Und oftmals geht es ja dann auch um, also viele unterschätzen sich, aber viele überschätzen sich ja auch. Wie kriegt man das denn hin, dass man sich gut reflektiert?
Das ist meiner Meinung nach erstmal ein ganz schwieriger Prozess. Da ist die Frage, wie wurde das angelegt bei den Eltern? Und da muss ich halt mit den Eltern auch mal hart ins Gericht gehen. Wenn ich meinem Kind permanent sage, es ist gut, auch wenn es Mist baut, dann wird es ein falsches Bild von sich kriegen. Und es kriegt dann absolut die Packung, wenn es aus dem Elternhaus rausgeht, weil es dann mit dieser Kritik überhaupt nicht umgehen kann. Also bitte, liebe Eltern, nicht die Lehrer verklagen, wenn es mal eine 5 oder 6 gab. Das kann vielleicht berechtigt sein. Vielleicht war das Kind stinkefaul. So, Punkt. Ja, das ist so die eine Sache. Dann gibt es aber auch Eltern, die sagen den Kindern dauernd, du bist nichts wert, du kannst nichts. Da ist es eher umgekehrt, dass man viel Selbstbewusstsein aufbauen muss und den Kindern, die dann teilweise auch selber glauben, dass sie nichts drauf haben, mit ganz viel Geduld und ganz viel Betreuung klar machen muss, doch, du bist was und du kannst was und ich muss es dir aber auch zeigen, weil du es von dir aus selber nicht glauben würdest.
Und ich finde, das lernt man auch in der Ausbildung, wenn man dann wirklich in dieses Erwachsenenleben reingeschmissen wird und man macht dann seine Aufgaben und bekommt dafür Anerkennung von den Kollegen, von den Mit-Azubis, vom Ausbilder, dann macht es auch was mit einem. Dann ist man stolz.
Man ist stolz und man hat eine Reaktion der Welt und das kann ja vielleicht sogar realistischer sein als alles, was vorher war. Ich war bei einem Abi-Treffen letztens. Das war ja nicht so, dass die in der Klasse unten durch waren und die anderen, die oben waren, später auch sich in der Realität so abgebildet haben. Die coolen waren, hatten die besten Jobs und die unten durch waren, die waren die Loser. Das ist im Gegenteil. Ja, es waren manche, die haben dann wirklich eine Karriere hingelegt und dann gemerkt, das, was in der Klasse über mich gesagt wurde, stimmt überhaupt nicht. Draußen reagieren die Leute ganz anders auf mich. Und dann hat man gemerkt, das alles war vorher nur Show. Das war nur die Klassenstruktur, die Machtstruktur, die Gruppe, die das so getriggert hat.
Warum ist Selbstreflexion auch in der Ausbildung wichtig?
In der Ausbildung lege ich ja den Grundstein zum späteren Arbeiten. Und wenn ich mich selbst reflektiere, werde ich grundsätzlich besser. In Deutschland, das ist meine persönliche Meinung, sollten wir ein paar Worte abschaffen. Schwäche zum Beispiel oder schlecht. Ja, also diese Worte will ich abschaffen. Ich würde einfach sagen, hey, heute hast du was gelernt. Durch diesen Fehler hast du richtig was gelernt. Also sei froh, dass du den gemacht hast. Das war für dich jetzt ein Aha-Erlebnis. Du hast auch einen Anpfiff bekommen deswegen. Aber den Fehler, den machst du nicht mehr. Und die anderen, die was gut gemacht haben, die wird man weiter loben. Also jeder Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, sagen wir mal die meisten, nicht alle, aber die meisten Fehler, haben mich zu was Besserem geführt. Oder ins Jugendsprache zu sagen, jeder Ex ist dafür notwendig, damit die Beziehung, die heute da ist, existiert. Jeder Fehler, den man damals gemacht hat, führt heute zu der Beziehung, die ich habe. Und deswegen war die auch wichtig. Und wenn ich zum Beispiel bei 3 Partnerinnen oder bei 3 Partnern immer dieselbe Reaktion bekomme, dann kann ich mich immer noch hinstellen und sagen, also sie sind alle blöd, alle Männer, alle Frauen sind blöd. Aber irgendwann frage ich mich, liegt das vielleicht auch nicht an irgendwas, was ich mache? Wenn ich das umstelle, dann habe ich vielleicht auch eine Beziehung, die lange hält. Könnte ja sein. War sehr privat.
Ja, da können wir bei den Liedern singen. Es passt auf mein Leben gerade.
Naja.
Jetzt werden wir auch noch privat gecoacht. Perfekt. Ja, was ich auch immer ganz cool finde bei Ihren Seminaren, da gehen Sie immer oft drauf ein. Sie haben ja so ein spezielles Modell, wo Sie immer dann auch die Schwächen zeigen. Also zum Beispiel irgendwie jemand ist unpünktlich und Sie sagen dann, naja, das hat aber auch Vorteile.
Ja, also wir haben so viele abwertende Worte in Deutschland. Also auch mal bitte Bildzeitung kaufen und mal 50 Sätze lesen und gucken, wie viel Abwertung ist da drin. Ja? Also wie werden die gewertet? Und man kann aber auch für jedes abwertende Wort ein Wort finden, was besser ist. Der Faule ist halt bequem. Der Cholerische ist halt temperamentvoll. Derjenige, der ein Streber ist, ist halt auch fleißig und packt was. Und es gibt eine Handvoll Worte. Wenn man da weiß, wie man es positiv nennt, dann kommt man ja auch raus aus dieser Abwertung. Und ich habe bis heute nicht so verstanden, was Abwertung wirklich bringt. Also was das auch bewirkt. Weil ich persönlich so viel gute Erfahrung gemacht habe, wenn ich Leute lobe, dann darf ich auch mich loben. Also so, du bist okay, ich bin okay. Und wenn ich jemand zum Beispiel, der mir zu faul erscheint, ich muss mit dem zusammenarbeiten, sage ich, oh ja, ich weiß, es ist Montag, ne, bin ich auch ein bisschen, ja, das kann ich super verstehen, aber wir müssen es halt bis morgen fertig machen, würde ich mir helfen. Ich hätte jetzt Bock drauf. Dann ist es eine andere Ansprache als, ich mach's lieber allein, du bist ja viel zu faul. Ich habe die ganze Arbeit, ich habe Blutdruck, unnötig. Und die Leute haben das noch nicht kapiert, die regen sich zu viel auf. Letztens bringe ich immer das Beispiel, wenn man merken will, wie geladen Leute sind, dann bitte mal etwas ausprobieren. Man geht an eine Ampel mit dem Auto und es wird grün und man lässt sich nur 5 Sekunden Zeit, um anzufahren. Und dann kann man mal merken, wie Leute wirklich ihren Stress, den sie von der Arbeit haben, mit ins Auto nehmen. Deswegen sind alle so geladen, weil die kommen ja oft direkt von der Arbeit und haben diesen Frust in sich. Der muss dann irgendwo raus.
Welche Vorteile hat es denn, wenn man schon im jungen Alter sich selbst reflektiert? Würden Sie sagen, dass man den anderen vielleicht im Alter voraus ist?
Absolut. Und ich denke auch, dass man auch mit jungen Jahren oder mit mittleren Jahren einen Grad an, ich sage es mal bewusst, Weisheit erlangen kann. Und Weisheit ist immer gepaart mit einer gewissen Ruhe. Wer jeden Fehler schon mal gemacht hat oder sich selbst reflektiert hat in der Richtung, wird irgendwann ruhig, weil er die Welt verstanden hat. Und andere Leute, die nicht lernen, die regen sich 30, 40 Jahre über dieselbe Sache auf. Und das, finde ich, macht es ungesund, es macht unzufrieden, ist unnötig. Und das mag ich ja so sehr an Großeltern oder älteren Leute, die manchmal sagen, ja, ich verstehe dich in deinem Alter, aber das wird besser. Ja, also dieses, ich weiß, dass das besser wird, dieses Verständnis davon, finde ich großartig. Weil man kann ja Hoffnung geben, dass alles auch aufhört irgendwann und dass es dann andere Themen gibt, aber die jetzt bestimmt nicht mehr.
Unterstützen Sie auch Azubis, wenn die Probleme haben? Kann man sie so als Coach buchen oder ist es mehr so für Betriebe gedacht? Wer ist so die Zielgruppe?
Als Coach bin ich universell einsetzbar und wer mich braucht, der kann mich buchen. Momentan habe ich ja noch die Leitung von dem Bildungszentrum, das wird auch so bleiben. Ich habe aber auch, selbstständig arbeite ich auch. Da gibt es eine Seite www.yavis.de, YAVIS. Und da bin ich als Coach zu finden, als Trainer zu finden. Ich mache Seminare auch für Firmen, wenn es zum Thema, dass mal die ganzen Azubis mit mir arbeiten können. Das habe ich, dass die Ausbilder mit mir arbeiten können, das mache ich. Und natürlich auch Einzelcoachings. Zurzeit mache ich den systemischen Berater und systemischen Therapeut. Also so die Coaching-Richtung, Supervisionsrichtung interessiert mich gerade sehr. Und da möchte ich mich auch noch weiterentwickeln in der Richtung.
Ja, und alle Infos schreiben wir euch in die Shownotes, auch den Link zu Herr Horvaths Seite. Außerdem haben wir euch auch noch unsere Ausbildungsberater verlinkt. Das heißt, wenn ihr Konflikte in der Ausbildung habt, könnt ihr euch auch an die Ausbildungsberater wenden.
Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Übung. Also Weihnachten ist ja gerade rum. Manche Geschenke waren sicher gut, andere waren nicht so, wie ihr wolltet. Und vielleicht ist es auch eine Form der Höflichkeit, es dann zu verstecken. Das kann man immer jederzeit üben, dass man da wertschätzend irgendeinen besonderen Grund findet, warum das Ding jetzt doch interessant sein könnte. Da fängt man dann an, die ersten Schritte zu machen, in die Wertschätzung zu gehen.
Super, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen an Herr Horvath oder an uns habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schicken an potsubi@rhein-neckar.ihk24.de. Ja, und somit sind wir auch mit der Folge schon am Ende und wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
War sehr spannend. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, das wird vielen Leuten da draußen auch helfen.
Genau. Und falls ihr noch weitere Themen habt in dem Bereich, dann könnt ihr uns auch die gern schicken als Anregung.
Vielen Dank an Sie beide, dass ich hier reden durfte über Konflikte.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.